Und natürlich, das Geburt Jesus Christus hat doch, wie gesagt habe, viele Prophezeiungen erfüllt. Nicht einige, sondern die Propheten haben direkt über Jesus, seine Art und Weise, wie er geboren wird, gepredigt und es richtig dafür alle ausgelegt, wenn jemand es wissen möchte. Aber du weißt, wie es ist. Wenn jemand nicht was wissen möchte, du kannst es halt vergessen. Du kannst nicht niemand gegen seine Wille was einreden. Und so ist es auch heute noch, weil Gott uns alle einen freien Wille gegeben hat. Und dieser freie Willen ist gut beschützt, eigentlich auch sogar in unser Grundgesetz, das erste Artikel, das Würde des Menschen ist unantastbar. Ist das von der deutschen Regierung rausgekommen? Nee, das ist direkt von Gott. Das ist die erste Tatsache, Gott hat jedem Mensch einen freien Wille gegeben. Und Liebe findet nur statt, wo ein freier Wille ist. Du kannst niemanden erzwingen, dich zu lieben. Und eine Religion, egal was es sich nennt, der versucht, Menschen zu zwingen, irgendeine Richtung zu gehen, hat nichts mit Gott zu tun, sondern es hat mit Satan zu tun. Satan ist derjenige, der möchte die Menschen unterdrücken. Gott möchte eine Beziehung mit jedem haben. Gott hat Adam und Eve geschaffen, damit eine Beziehung entstehen könnte. Und heute werden wir sehen, wie Gott es geplant hat, auch mit uns heute durch Jesus Christus auch diese Beziehung zu schaffen. Und ich muss mein Licht hier ausschalten, damit ich besser sehen kann. Bis jetzt, Jesus ist aus dem Perspektiv Matthäus ein Mensch. Er ist als Mensch geboren, aber er ist nicht Mensch, er ist halt auch Gott. Das ist die Wunder seines Geburts, ist, dass er von Maria ohne irgendeinen Mann geboren ist. Und das ist prophezeit worden, zurück in den ersten Abschnitt von der Bibel, als Adam und Eva diese Frucht von dem Baum gegessen hat, hat Gott gesagt, dass er wird die Menschen retten durch des Weibes Samen. Nicht durch ein Mann und Weib, sondern durch des Weibes Samen. Natürlich, gerade nach der Geburt der Kain, welche Abel auch nachher schlug, hatten wir genau in den Namen von Kain gesehen, dass Eva hat geglaubt, dass tatsächlich der Kain der Messias wird. Aber natürlich, er hat dann Abel geschlagen und das hat das gescheitert. Sie hat auch später Seth bekommen und wieder diese Idee, ich habe einen Mann von Gott, das könnte das sein, oder? Und dann später haben wir auch Noah. Noah ist auch so genannt. Auch Josef ist auch so genannt mit der Idee, das könnte der Retter sein. Weil der Mensch hat diese Versprechung von Gott wahrgenommen, dass er wird ein Retter schicken. Natürlich, über den Zeiten haben die es nicht mehr verstanden, was der Retter eigentlich heißt. Der Retter wird uns von unserer Sündenschuld befreien, damit wir wieder das gleiche Beziehung mit Gott haben können, was damals in dem Garten war. So, wir haben die letzten paar Wochen vieles erfahren. Und ich sehe jetzt, dass das nicht hell genug ist für meine Auge. Warte mal. Brightness. Ah, viel besser. Jetzt kann ich sehen. Wir haben erst Jesus, sein Vorfahren, dass er aus der Familie Juda durch den, den Leihvater, nicht ein richtiger Vater, sondern Stiefvater. Den Stiefvater Josef hat er eigentlich direkt auf den Thron David, aber sein Geburt geht nicht durch Josef, sondern direkt durch Gott. Der Geist Gottes hat sich bewegt über Maria und Maria ist schwanger geworden, nicht von irgendeinem Mann, sondern Gott hat seinen Sohn in ihr platziert. So man hat sein Vorfahren, man hat sein Geburt, man hat die Weisen von Morgenland und natürlich durch unsere christliche Tradition manchmal wir scheitern von der Geschichte. Die waren nicht immer noch diese kleine Krippe, sondern die war wirklich in ein Haus, als Iran kommt. Und dann hatten wir auch den Flucht vor die Ägypten, wir haben die Kindermord zu Bethlehem und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Denn Stadt Bethlehem heißt allerdings das Haus Brot, das Brothaus. Und Jesus ist geboren in das Brothaus. Er ist aus Ägypten gerufen und das symbolisiert auch, dass wir, wenn wir Gottes Kinder wollen, wir sollen aus der Welt herausgerufen, um Gott zu dienen. Und natürlich Nazareth. Nazareth ist eine sehr interessante Stadt. Und Jesus sollte eigentlich ein Nazarener genannt. Das haben wir alles hinter uns jetzt. Und jetzt kommen wir auf die Verkündigung Johannes des Täufers. Und wir haben ein paar Texte hier und ich würde auf Johannes zu kommen, dass er Markus Kapitel 1, Vers 2 bis 8 für uns liest. Und dann, Margona, kannst du Lukas Evangelium 3, die erste 18 Versen lesen von Lukas Kapitel 3. Und dann, Samantha, kannst du Johannes 1, 6 bis 8, beziehungsweise 15 bis 43, aber ich sage dir das auch wieder später. Aber wir haben, was? Markus, Kapitel 1, 2 bis 8. Wir haben die Verkündigung des Johannes des Täufers. Und aus dem Namen Johannes des Täufers haben wir den Namen Baptisten für unsere Gemeinde genommen. Baptisten heißt allerdings in Griechisch Baptizer oder Täufer. So Johannes der Täufer, er war nicht, seine Familienname war nicht Täufer, sondern sein Arbeit, so wie Paul der Pastor. Meine Arbeit ist Pastor. Johannes der Täufer, sein Arbeit war die Menschen zu taufen, für eine Vorbereitung Jesus Christus zu begegnen. Die Taufe in den jüdischen Gedächtnis war, ich muss erst mich waschen. Vor du dich wäschst, musst du erst darauf kommen, dass du schmutzig bist. Keiner badet sich und dann dreht sich um und badet sich wiederum. Man muss erst merken, Zeit zum Baden. Und im jüdischen Gehirn, die sagen, Mensch, ich habe mich direkt gebadet, ich brauche nicht wieder gebadet zu sein. Aber wenn man merkt, dass man stinkt und das stinkt auf das Körper, ist ein Symbol der Sünde der Seele. Und bis man merkt, oh wow, ich bin eine Sünder, sind die nicht bereit, sich zu bereinigen zu lassen. So. Hier ist den jüdischen Leute, Jesus kommt kommt auf sie zu in diesen Kapitel, aber erst wurde Jesus getauft. Nicht um Gottes Sohn zu werden, sondern weil er Gottes Sohn ist. Und er lässt sich danach taufen. Aber Gott ruft durch Johannes die Leute auf den Punkt zu kommen, ihr seid Sünder, ihr müsst Buße tun. Die zwei Dinge, die Jesus gepredigt hat, war, tut Buße und glaube an mir. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin Gott. So, erst Buße tun und dann glaube an mir. So, Johannes kommt, er predigt, ihr seid alle geistlich schmutzig. Ihr müsst euch taufen lassen. Und der es begreift, was er sagt, er sagt, Mensch, das stimmt. Diese ganze Religiosität, die wir uns gebildet haben, hat nichts mit Gott zu tun, sondern es hat mit uns zu tun. Das werden wir alles wegschmeißen. Wir wollen uns zugeben, wir sind Sünder, wir brauchen Reinigung. Und darauf hat er eigentlich den Weg Jesus Christus vorbereitet in das Herzen des Menschen. Dass die erst darauf begreifen, ich bin ein Sünder. Ich stehe vor Gott schuldig. Oh, ich muss was tun. Ich muss mich baden lassen. Und das ist genau, was Johannes der Täufer gemacht hat, ist er hat gepredigt, du musst den Weg der Messias in dein Herzen freimachen. Zeig mir, Buße tun. Lass uns jetzt zum Taufe gehen. So, in Markus Kapitel 1, Vers 2 bis 8.
Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor dein Angesicht her, der seinen Weg und bereiten wird. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben.
Das redet über Johannes der Täufer. Das ist in Markus. Das ist das zweite Evangelium. Nicht in Matthäus, sondern das zweite Evangelium, Markus. Und dann haben wir auch den Lukas, Kapitel 3, erste 18 Versen. Okay, dann geh auf Johannes, Samantha. Ja. Werden Sie das sucht? Johannes, Kapitel, hast du? Okay, gut. Bitte, erste 18 Versen.
Herodes, Kirchhoff von Galiläa, sein Bruder Philippus aber hier kommt dann Spirituella in dem Gebiet von Kapol, Mises, Lüth, Daniel, Serkos, von Abel, Linie, von der Gens, Hohen, Gestern, Hannas und Kajapas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in der ganzen Umgebung des Jordan und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Aussprüche des Propheten Jesaja, er spricht. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel ermüdet werden. Und das Krumme soll gerade von das Volk und die holprigen Wege geben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu der Volksmenge, hinausgegangen, ging, um sich von ihm taufen zu lassen. Schlangenbruch, der hat euch unterwiesen, den kommenden Zorn zu entgehen. Ihr bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag den Abraham aus diesem Stein kleineren Kindern zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihm, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keins hat, und wer Speise hat, so mache es ebenso. Er kann auch Zöllner, es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen. Und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fördert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Er fragte ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach mit ihnen, es handelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Gold. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragen, ob er verleichtert Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit dem Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm sein Schuhriemen zu lösen, denn er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wortschaufel in seiner Hand und er wird seine Penne durch und durch reinigen und den Weiden in seiner Scheune sammeln, die Streu aber wird er mit Auslöschen im Feuer verbrennen. Und mit vielen anderen Ermahnungen verkündete er dem Volk die frohe Botschaft.
Okay, wir haben, unser Haupttext kommt von Matthäus. Und du siehst auch in diesem Text, er redet über den Höhenplatte sollte erniedrigt und den Niedrigen sollte erfüllt. Ich habe einmal gepredigt über das Bulldozer Gottes. Erinnert ihr den Predigt? Schon lange her. Es gibt Leute, die sind sehr stolz auf sich, sehr religiös oder sehr einfach, ich bin was. Und es gibt Leute, die sind hier unten, oh Mensch, ich bin schlecht. Jesus kommt und sagt, tut Buße. Und Buße tun, schiebt eigentlich den Stolz in den Loch. Die brauchen Erniedrigung. Und die Leute, die sind unten, es holt die raus und sagt, ich liebe dich. Weil Gott möchte, dass wir uns sehen, durch unser Auge, unser Herzen, wie er uns sieht. Versteht ihr? Und Buße tun macht das. Buße tun sagt, pass auf, alles was du denkst über dich selbst, ist falsch. Es muss weg. Damit ich dir zeigen kann, wie ich dich liebe. Damit dein Herz vorbereitet ist, Jesus zu empfangen. Und manche Leute, die brauchen klein gemacht werden, weil sie denken zu viel über sich selbst. Und andere Leute, die brauchen jemanden, der sie aufhebt. Deswegen das Evangelium ist auf zwei Art und Weise zu Leuten gepredigt. Manchmal musst du ganz hart zu Leuten predigen, weil sie denken, die sind was. Aber andere Leute musst du helfen, mit der Hand raus den Loch zu ziehen, damit sie verstehen, die sind doch was wert. Es war ein Pastor, er hat eine Arbeit zu Leuten, die im Gefängnis waren. Und er hat eine Diakon von der Gemeinde mitgenommen, er war Pastor in einer großen Gemeinde, und er ist in dem Gefängnis und er hat zu die ganz leise gepredigt. Gott weiß ganz genau, wo du bist und er liebt dich. Und die Leute haben Jesus angenommen. Warum? Die waren schon in der Erniedrigung. Dann ist er am Sonntag, hat er Feuer gepredigt von dem Pult. Und der Diakon sagt, Mensch, warum hast du zu uns so hart gepredigt? Wir sind aber gut. Er sagt, genau deswegen. Ihr denkt in ihr Herzen, dass ihr gut seid. Aber es gibt kein guter Mensch. Es gibt nur ein guter Gott. Und Gott braucht manchmal die Stolzen ins Loch zu schieben, damit die bereit sind, Jesus anzunehmen. Aber dann die Erniedrigten, die im Herzen geschlagen sind, er hebt die raus den Loch heraus. Weil wir sollen uns sehen durch den Blick Gottes. Und wir kommen auf unser Text heute und dann gehen wir weiter mit was Samantha aus Johannes hat. Aber erst gehen wir zu unserem Text. So, das ist das dritte Blatt. Und wir lesen jetzt von diesem Blatt, dann gehen wir in Johannes. Weil wir haben vier als Evangelien. Wir haben jetzt von Markus. Wir haben was von Lukas. Jetzt gehen wir auf, was Matthäus zu sagen hat über diese. Und dann lesen wir weiterhin in Johannes. Weil es gibt vier Evangelien. Das Evangelium Matthäus zeigt sich Jesus auf Mensch. Mensch und Gott. Vers 1. Und jeden Tag aber erscheint Johannes der Täufer. Lass mich sehen, ob ich hier in die richtige Platz habe.
Ja, ja.
Genau hier. In jenem Tag aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Natürlich, das wurde auch prophezeit im Alten Testament, dass er sendet sein Botschaft aus den Wüste, der den Weg für den Messias vorbereitet. Deswegen haben die es nicht verstanden. Man guckt nachher drauf und man sagt, warum haben die es nicht kapiert? Aber wie viel kapieren wir heute nicht? So, in jenem Tag erscheint Johannes der Täufer und verkündet in der Wüste von Judäa und spricht, was sagt er? Tut Buße. Tut Buße, das ist das erste und wichtigste Ding, dass der Mensch sein Herz sieht, wie Gott sein Herz sieht. Bis wir unser Herzen sehen, wie Gott uns sieht, ist nützt es nicht. So er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Es kommt jetzt der Messias. Es kommt jetzt, der unser Herzen bereinigen werden. Aber wir müssen uns dafür vorbereiten. In den letzten paar Wochen habe ich Markus Kapitel 4 oftmals aufgeschlagen, wo Jesus über das Sämann gepredigt hat. Der Sämann sät sein Samen, einiges fällt auf harten Boden, wo viele Leute laufen. Und der Samen springt nicht auf. Sondern Vögel kommen und essen das auf. Dann etliche fallen auf steinige Boden, wo es ein bisschen Erde gibt. Und natürlich nach dem Regen, es springt hoch, aber dann die Sonne aufgeht und es stirbt. Und manche wachsen, manche sind in die Dornen und Disseln gefallen. Und da können die keine richtige Feuchtigkeit, weil die Dornen und Disseln nehmen es also alles weg. Und allerdings, sie kriegen keine Sonne. Und die kommen hoch und dann... Und dann manche fallen auf gute Planerde. Diese Planerde ist genau, was Johannes anprägt. Tut Buße, damit ihr bereit seid, den Samen zu nehmen. Und aus dem Samen des Weibes wird der Menschen errettet. Der Samen des Weibes ist Jesus Christus. Jesus wurde prophezeit in 1. Mose, direkt nach dem Fall, dass er dass den Samen kommen wird von des Weibes und es wird euch von den Kraft und der Macht Satan. Satan ist auch ein arabisches Wort. Habe ich gelernt. So sagt man auch in Arabisch. Satan auch in Arabisch. So, er kommt und er sagt, tut Buße. Macht euer Herzen bereit. Denn das Reich der Himmel, Jesus Christus, ist nahe herbeigekommen. Vers 3. Das ist der, von welcher geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Johannes der Täufer wurde prophezeit in Jesaja, der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Den Weg für wen? Des Herrn. Jesus ist der Herr. Der Herr eben Gott. Johannes sagte, bereite den Weg des Herrn aus der Wüste. Es wurde von dem Prophet Jesaja prophezeit worden, dass Jesus Gott wird kommen. Du sollst den Weg bereiten, in das du dein Herz gleich machst. Buße tun, macht den Weg für Jesus Christus in den Herzen bereit. Bereite den Weg des Herrn, mach sein Pfad eben. Er aber, Johannes, hatte eine Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganze Judäa und die ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurde von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünde bekannten. Man ist getauft, erst wenn man bekennt, oh, ich bin ein Sünder. Kann ein Baby bekennen, dass es ein Sünder ist?
Nee.
Deswegen taufen wir kein Säuglinge. Erst muss die Sünde, erst bei der Taufe Johannes, welche eigentlich später eine andere Art Taufe ist, weil er hat die Taufe zur Buße. Aber erst muss gezeigt, dass es im Herzen was geschieht, bevor die getauft wurde. Er taufte nur die ihre Sünde bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut. Wow, das sind die Religiösen. Er sagt, Schlangenbrut. Samantha, kannst du mir Wasser holen? Die Schlangenbrut, manchmal die schlimmsten Leute, die es gibt auf der Erde, sind die Religiösen. Die behaupten, dass sie sind gut im Herzen. Aber die Bibel sagt ganz genau, Gott sagt immer wieder, alle sind Sünder. Alle sind gleich. Es gibt kein heiliges Mensch. Es gibt nur ein Heilige. Und das ist im Himmel, Gott. Das Problem ist, der religiösen Menschen wollen immer sagen, guck mal uns an, wir sind gut. Aber Jesus sagte, es gibt keine Gute außer Gott. Und wenn einer behauptet, dass er gut ist, ist er ein Lügner. Und woher kommt die Lüge? Von Satan. Er war die Beste, die Große, die erste Lügner. Und er ist der Vater von allen, die lügt. So wenn du findest jemanden, der lügt immer wieder, von woher hat seine Lüge? Von Satan. Allerdings, was ist falsch mit einer Notlüge? Die sind aber nicht so schlecht, oder? Eine Lüge ist halt eine Lüge. Und einer, der lügt, man nennt ihn was? Ein Lügner. Punkt. Es ist einfach schwarz-weiß. Man hat nicht Ebene, wo eine Lüge ist besser als eine andere Lüge oder eine Lüge ist schlechter als eine Lüge. Eine Lüge ist halt eine Lüge. Nicht mehr als das. Und der Vater von allen Lügnern ist Satan selbst. Aufpassen. Wenn du siehst eine Religion oder eine Richtung, der behauptet, der Heilige zu sein und die geben nicht Gott die Ehre, pass auf. Ich stehe hier jeden Sonntag, ich sage immer wieder, ich bin bloß ein Mensch. Und natürlich, ich habe auch Sünde, ich bin stinknormal. Erinnert ihr noch wie heißt er? Der kommt hier für eine Weile, dann ist er weg. Er sagte, Pastor, du bist einfach stinknormal. Er sagte das immer wieder, Oli. Und wenn einer Religiösen behauptet, dass er Recht hat, pass auf, er ist gefährlich. Weil keiner Mensch hat Recht, nur Gott hat Recht. So, ihr Schlangenbrut, sagte er zu den Pharisäern und den Sadduzäern, den Religiösen. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Weil sie denken durch ihre Religiosität, dass sie vor Gott stehen können. Du kannst nicht vor Gott durch Religion stehen. Du kannst nur vor Gott mit einem demütigen Herz. Und wie ein Kindesherz und sagen, verzeih mir, ich glaube an dir. Nur so, durch Glaube, kann man vor Gott stehen. So, Vers 8, er bringt es auf den Punkt. So bringet nun Früchte, die der Buße würdig sind. Diese aus Lukas, Gott möchte den Niedrigen erheben und den Hohen runterdrücken. auch in meiner Erniedrigung gibt es ein bisschen Stolze da. Oh ja, ich bin aber schlecht. Darauf bilde ich auch meine Identifikation. Ich bin einfach schlecht. Das ist auch ein gewisser Stolze da drin, oder? Auch durch die, das hochmütig sind. Gucke mich an, ich bin jemand. Beide sind falsch. Ich bin, wie der Bibel sagt, einfach ein sündiger Mensch, der Errettung braucht. So, er sagte zu denen, die der Buße würdig sind, sollen wir Früchte bringen. Und denke nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Mein Vater ist Abraham. Fleischlich ist das eigentlich vor Gott null, nicht wert. Was zählt, ist, was Abraham gemacht hat. Abraham hat Gott geglaubt, Gott vertraut. Daher ist Abraham nicht nur der Vater von Ishmael, nicht nur der Vater von Isaac, sondern er ist Vater von allen Gläubigen. Die Kinder, die glauben an Jesus Christus, die wird erhoben. Die wird das ewige Leben kriegen. Nicht diejenigen, die sagen, guck mal, mein Vater war ein guter, so bin ich auch gut. Das haben wir schon im Mittelalter erlebt. Denn feudalistische Idee, guck mal, er ist ein königlicher Kind und er ist, Mensch, Dreckskind. Quatsch, wir sind alle gleich. Wir alle haben das gleiche Blut in Adam. Wir alle sind von dem gleichen Vater und Mutter, Adam und Eva. Wir sind vor Gott alle gleich. Und was uns von Gott trennt, ist unsere Idee über unser Herzen. Oh, ich bin ein guter Mensch. Oh, ich bin ein schlechter Mensch. Nein. Gott, wie siehst du mich an? Alles, was ich vor Ideen habe, schmeiße ich weg. Ich tue Buße, es ist falsch. Gott, wie siehst du mich? Bitte, rette mich. Ich glaube an dir. Die zwei Dinge, die Jesus geprägt hat, war, tut was? Und? Glaub an mich. Die zwei Dinge. Er hat nicht über, mach die 10 Gebote, er hat nichts darüber gesagt, dass du sollst nicht trinken, du sollst nicht das machen, du sollst nicht das machen, sondern er sagt, tut Buße und glaube an mich. Das ist eine gute Botschaft. Und wenn jemand an Jesus Christus glaubt, er hat die versprochen, ewiges Leben zu geben. So, Johannes kommt und er sagt, pass auf, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag den Abraham aus diesen Steinkinder erwecken zu können. Gott brauchte nicht das Geburt, dass du aus vielleicht aus Ishmael kommst oder du aus Isaac kommst. Das ist Gott nicht wert. Dein Herz, deine Person ist Gott wert. Mein Vater hat es so immer ausgedrückt. Gott hat kein Enkelkinder, er hat nur Kinder. Und man ist nur ein Kind Gottes geworden durch neue Geburt und das ist geistlich. Dass ich tut Buße und ich glaube an Jesus Christus und er gibt uns neues Leben im Herz. Aber erst muss unser Herz einen Plan gemacht durch Buße tun. Dann muss es den Samen Jesus Christus, damit es springt zum neuen Leben. Und er sagte ganz eindeutig, pass auf, Gott könnte, wenn er will, aus dieser Steine Kinder Abraham schaffen. Ja, wie ist Adam geschaffen? Gott hat Staub einfach zusammengezogen und in Staub eingeatmet, ist Adam ein lebendiges Wesen geworden. Wenn er so mit Adam umgehen könnte, könnte er auch aus Steine Kinder Abrahams ziehen. Aber was hat Abraham Besonderes? Jesus sagte, weil Abraham geglaubt hat, ist er dadurch gerecht geworden. Durch die Glaube. Vers 10. Moment, wir sind bei Vers 10. Vers 10. Okay. Es ist aber auch schon den Axt zur Wurzel der Baum gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Religiosität bringt nichts. Nur wie Gott uns anschaut, ist wichtig. Und jede Religion letztendlich wird den Axt aufgelegt und wird ins Feuer geschmissen. Wenn jemand nur Religiosität folgt, man hat nur den Feuer vor sich. Wir sollen es in uns sterben lassen, durch Buße tun, damit wir an Jesus glauben können. Manche fragen mich, ja, folgt ihr die Traditionen von Menschen bei Religiosität? Ich sage, nee, ich folge keine Tradition. Und ich bete immer wieder, Gott, wenn es in mir eine Tradition ist, die mich von der Wahrheit Gottes abwendet, bitte schlag diese heilige Kuh in mir. Ich möchte es nicht haben. Wir müssen aufpassen, dass die Traditionen, die wir in uns eingelassen haben, die sind auch ein Rahmen, Bedingungen für Gerechtigkeit. Und es ist ganz gefährlich, wenn ich einen Rahmen, Bedingungen für Gerechtigkeit darstelle und es nicht Jesus Christus der Person entspricht, dann es wendet Leute von der Wahrheit ab. Gideon, wer kennt die Geschichte von Gideon? Gideon war einer, der eigentlich ein Trompete benutzt hat. Man steckt sein Licht in ein, wie heißt das, in ein Krug. Und er schlägt den Krug und das Licht strahlt und er klingt ein Posaune und ringsum den Midianiten, ne? Und die ganzen Midianiten haben Angst gekriegt und die haben einander geschlagen. Und die haben gezielt, in das sie nicht getan haben, aus haben gesagt, Gott ist Gott. Und die Midianiten haben Angst gekriegt. Aber dieser Gideon, der so eine wunderbare Erlösung für Israel, weil die Midianiter Army war dabei, Israel platt zu machen. Und die hatten nur ein paar hundert Männer. Und die haben geschlagen, nur diesen Krug, damit das Licht strahlt. Und die Midianiter haben sich selbst gegenseitig zerstört. Gideon aber, diese gleiche, was Israel befreit hat oder geschützt hat, hat später was gemacht, ein goldenes Ding. Und die Leute haben ein Efeu, und die haben es angefangen anzubeten. Selbst der Tradition des Menschen, der gut gedacht ist, kann auch später ein Rahmenbedingungen der Gerechtigkeit werden. Und da haben wir eine Gefahr. Das nennt man von menschlicher Seite Religion. Jesus ist nicht eine Religion. Jesus ist eine Person. Ein gravierender Unterschied. Und er sagt, den Baum, den Axt zu den Wurzeln des Baums erlegt, jeder Baum nun, der keine Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe mit Wasser zu Buße, aber der aber nach mir kommt, Jesus Christus, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhbinder zu entbinden. Genau, wo bin ich jetzt? Schuhe zu tragen. Wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seine Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Man sieht hier das gute Samen, die Jesus Christus in sich genommen hat und ist Weizen geworden. Und die werden gesammelt am Ende, aber den Rest wird verbrannt. Also, Samantha, kannst du dann das gleiche, das beiliegende Text aus Johannes für uns lesen? Johannes 1. 6 bis 8 erst.
Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht.
Also dem Licht ist Jesus Christus. Er ist nur gekommen, Zeugnis über das Licht zu sein. Das Wort Zeugnis ist in der griechischen Sprache martuo. Martyr ist nicht einer, der sich umbringt oder von jemand anderem umbringen lässt, sondern er ist einfach der, der Zeugnis gibt. Und manchmal ist er durch den Zeugnis dann von Leuten nicht so gern gehabt und wurde umgebracht, aber Martyr heißt eigenes Zeugnis, mehr als das nicht. Dann Vers 15 bis, das ist schon ein langer Text, ihr könnt das zu Hause lesen, okay? Ihr könnt Johannes das Text zu Hause lesen. So, wir gehen zu dem nächsten Teil, und das ist die Taufe Jesus. Es ist sehr wichtig zu betrachten, warum Jesus Christus getauft wurde. Wir haben schon in die ersten Schnitte diesen Text gelesen, dass Johannes akzeptiert, niemanden zu taufen, außer dem, der erst Buße tut. Brauchte Jesus Christus Buße tun? Nein, er hat nicht gemacht. Aber warum tut Jesus Christus so, dass er sich taufen lassen wurde? Lass uns sehen. Vers 13. Da kommt Jesus aus Galiläa. Das ist den See, man hat Galiläa, man hat den Jordan, man hat den Totes Meer da unten. An See Galiläa, Jesus kommt aus Galiläa, an den Jordanfluss zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Warum den Jordan River, den Jordan? Sehr wichtig, dass du verstehst hier den Methode der Taufe. Weil der Methodik Taufe zeigt auch die Begründung des Taufes an. Also, heutzutage, wir spritzen ein bisschen Wasser auf den Kopf. Das zeigt nicht die Taufe an. Du siehst in jedes Mal in der Bibel, als sie sich taufen lässt, die sind ins Wasser gestiegen. Weil die Taufe symbolisiert den Begrabung. Man wurde begraben. Man stirbt durch Buße tun. Man wurde begraben ins Wasser sozusagen. Und ich lasse den alten dreckigen Fleisch da, den dreckigen Seele da. Und ich stehe auf, um Jesus Christus zu folgen. Es ist ein Symbol, was im Herzen passieren soll. So, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Ich brauche deine Erlösung. Warum kommst du zu mir? Was hat Jesus Christus hier ihm erwidert? Jesus aber antwortete und sprach, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er sagte, pass auf, wir müssen das tun, damit Leute kapiert, wozu die getauft werden soll. Man wurde nicht getauft, um Gottes Sohn zu werden, sondern nach der Taufe Jesus Christus, man wurde getauft, weil er Gottes Sohn ist, aus Gehorsamschritt. Ich lasse mich taufen, weil Jesus in mir ist und ich will ihm nachfolgen. Es ist mir ein Symbol für alle meine Bekannte, alle meine Familie, pass auf, es ist, was in meinem Herzen passiert. Ich habe Buße tun getan, ich bin zu mir selbst gestorben, dann habe ich an Jesus Christus geglaubt und er hat mir neues Leben gegeben. Ich möchte euch es zeigen. So passiert es in meinem Herzen. Schau mal. Ich bin zu mir selbst gestorben. Ich bin ins Grab. Und ich bin auferstanden, Jesus Christus ist vor mir. Die Taufe ist ein Symbol, was in mein Herzen geschieht. Und daher sollte Jesus getauft werden, nicht um Gottes Sohn zu werden, sondern weil er schon Gottes Sohn ist. So, er sagte, lass es so sein, so geschehen, denn es gebührt, es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihn nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Das heißt, er war in Wasser. Das ist die Methodik. Er war in genügend Wasser, dass er begraben werden konnte. Er stieg aus dem Wasser und sieh da, öffnet sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen, auf ihn kommen, und siehe, eine Stimme vom Himmel, Gott spricht, vom Himmel sprach, diese ist meiner geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Weil er eigentlich das getan hat, was den Vater ihm vorgesprochen hat, was er tun soll. Und wenn wir es tun, wie Jesus Christus es gemacht hat, erst Buße tun und glaube an Jesus Christus, aber das Herz muss frei gemacht werden. Und danach, wir lassen uns taufen als Zeugnis, als Marturo zu anderen, das Gleiche geschieht. Hier ist mein Kind, an dem ich vorgefallen habe. Es ist ein Gehorsamschritt der Taufe. Der Taufe zeigt auch anderen, ich bin nicht mehr nach meinem eigenen, sondern ich bin nach Gottes Wille. Ich lebe nach ihm. Lieber Jesus, du bist aus Gott Mensch geworden und wohnte unter uns. Der Name Immanuel. Das haben wir auch in Jesaja schon gesehen. Gott mit uns. Und er sollte die Herrschaft des Menschen haben. Das ist alles schon prophezeit worden. Und wir haben die Prophezeiung letzte Woche und vorletzte Woche immer wieder gesehen. Hier kommt der Messias. Er sollte in Bethlehem geboren. Er sollte aus Ägypten gerufen. Er sollte ein Nazarener genannt. Und hier Gottes Stimme aus dem Himmel ruft, hier ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Lieber Jesus, du bist aus Gott Mensch geworden und wohnte unter uns. Deine Liebe ist unerforschlich, sowohl die Wunder deiner Geburt zu bestaunen ist. Satan ist doch eine brüllende Löwe. Er übt so viele Lügen und Mord gegen das Leben, die du geschaffen hast. Und er tut das umsonst. Das Leben bist du allein. Du bist der Sieger über Tod und die Hölle. Keiner Mensch wurde aus dem Tode auferstehen aus Jesus. Alle bleibt einfach ins Grab. Und Jesus ist die Auferstehung, der Sieger über Sünde, der Sieger über Tod, der Sieger über die Hölle. Und alles, was er sagt, ist, tut Buße und glaube an mich. So einfach. Aber der Mensch macht alles schwieriger, als es sein soll. Weil der Mensch möchte immer Macht über anderen gewinnen. Das ist genau, was Satan wollte in der Garten. Er wollte Macht über Adam und Eva haben. Und er hat doch es vollbracht. Und er hat Macht über die Menschen. Aber Jesus sagt, ich möchte euch davon befreien. Lass uns zu Gott ins Gebet gehen. Lieber Vater, ich danke dir für alles, was du getan hast. Ich danke dir für die wunderbaren Erfüllungen, die Prophezeiungen. Durch das Geburt, nicht nur den Ort, sondern woraus Jesus gerufen wurde. Auch wie er genannt wurde, wie er auch gehorsam war, auch durch die Taufe, durch Johannes. Dass Johannes auch prophezeit wurde, dass er in die Wüste den Weg für Jesus Christus vorbereiten wird. Und dass auch aus den Lippen Johannes, dass er ist nicht das Licht, sondern nur ein Zeugen von das Licht. Dass Jesus selber ist das Licht des Lebens. Wie auch in der Schlüsselte das Licht, das Kerzen stand. Und auch das Brot aus dem Stadt des Brot Bethlehem geboren ist. Der am Kreuz sterben musste, damit den Weg zu den Allerheiligsten vorbereitet werden können. Herr, bitte, führe uns, leite uns, lass dein Heiliger Geist in uns arbeiten, uns näher zu dir zu ziehen, damit wir eine Beziehung mit dir haben, nicht über Religion, sondern über der einzige Mittler, die es gibt, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesus' Namen. Amen.